Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Wie sehr ist unsere Freiheit eigentlich in Gefahr, ohne dass wir es vielleicht direkt mitbekommen? Wir sprechen heute über digitale ID, Vermögensregister, digitaler Euro, ja, und dem immer transparenteren Kontrollbürger. Und ich freue mich, dass wir da einen besonderen Gast heute, auch diese Woche noch einmal zu Gast haben. Ich spreche natürlich von Dr. Markus Krall, ein alter Bekannter und gern gesehener Gast in unserer Community, bekannt für Klartext und auch gerade bei den, ja, ich nenne es jetzt mal kritischeren Themen, wo es sinnvoll ist, vielleicht der Politik und den herrschenden Eliten da draußen ein bisschen näher auf die Finger zu schauen. Da passiert ja einiges und wie das auch zusammenhängt, ich denke, das werden wir uns heute sehr, sehr interessant anschauen. Lieber Dr. Krall, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Danke für die Einladung, lieber Herr Wittmann.
Ja, und ich würde gleich mal starten mit dem digitalen Euro. Was ist das eigentlich? Ist ja ein Game Changer potenziell und hängt sehr, sehr stark davon ab, in welcher Art und Weise, dass dieser gemacht wird. Es ist ja einfach nicht nur, dass jetzt mal den Euro, da ist ja schon vieles digital mit Bankkonten, sondern da geht es ja wirklich um eine mögliche neue Art und Weise von Geld, die auch sehr negativ ausgerichtet sein kann. Und die EU hat angekündigt, dass also die Vorbereitungsphase jetzt 2025 endet und so wie es aussieht, dass die Pilotphase hier startet. Also was bedeutet das Ganze? Warum ist das so gefährlich und wo sollten wir unbedingt hinschauen?
Ja, das ist genau die richtige Einleitung gewesen, Herr Wittmann, nämlich je nach Gestaltung kommt da Unterschiedliches bei raus. Digitales Geld ist nicht per se gut oder böse. Ja, wir sehen es ja beispielsweise am Thema Bitcoin. Ja, Bitcoin ist aus meiner Sicht, zumindest wenn sie sich als durchsetzungsfähig erweist, woran ich zweifle, aber was ich trotzdem hoffe, dass ich da falsch liege, aber ist eigentlich eine gute Sache. Und zwar deswegen, weil es Anonymität im Zahlungsverkehr sicherstellt. Und ich glaube, dass Anonymität im Zahlungsverkehr eine Grundvoraussetzung für echte Privatsphäre ist. Und ohne echte Privatsphäre gibt es auch keine freie Gesellschaft. Und deswegen ist es eine super Sache. Aber wenn man elektronisches Geld schafft, dann kann man es eben auch unterschiedlich machen. Und genau das passiert beim digitalen Euro, nämlich man hat ihn mit zwei Eigenschaften ausgestattet. Eine hat man von der Bitcoin übernommen, nämlich die Nachvollziehbarkeit aller Transaktionen. Und die andere hat man zusätzlich eingeführt, nämlich die Programmierbarkeit des Geldes. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass jeder Cent in Zukunft ein eigenes Protokoll hat. Also jeder existierende Cent hat irgendwo in der großen Datenbank der EZB ein eigenes Protokoll, wann er wem gehört hat und wofür er ausgegeben worden ist. Und das muss man sich so vorstellen, also wenn man sich bildhaft ausmalen will, was bedeutet das, dass er nachvollziehbar ist? Das bedeutet, dass wenn an jedem Geldschein eine Klatte hängt und von unendlicher Länge und auf der Klatte steht, wann ist der Geldschein gedruckt worden, wann ist er in Umlauf gekommen, wer hat ihn zuerst besessen, was hat er damit gekauft, an wen wurde er bezahlt, wer hat ihn als zweites besessen, was hat er damit gekauft und so weiter und so weiter. Das heißt also eine komplette Erfassung aller nur denkbaren monetären Transaktionen einer Person. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass man alternative Bezahlfunktionen ausschließt, nämlich Bargeld abschafft, was ja auch ein mehr oder minder erklärtes Ziel unserer Eliten ist, dann bedeutet das die totale Transparenz. Wenn man jetzt das Ding noch programmierbar macht, dann bedeutet das, dass ich den einzelnen Cent, den ich ja zu jedem beliebigen Zeitpunkt einer Person zuordnen kann, daran hindern kann, ausgegeben zu werden. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel so ein böser Mensch wie ich, der ja die Klimareligion für sowas, für das Gegenstück, was die Quacksalberei in der Medizin ist, ist die Klimareligion in der Meteorologie, ja. Wenn also jemand so ein böser Leugner ist wie ich, dann darf er natürlich eigentlich, müssen wir ihn verbieten zu fliegen, Auto zu fahren, Energie zu verbrauchen, weil freiwillig wird er das ja nicht tun. Ja, denn er glaubt ja nicht an diesen Mist. Also werden wir ihm dann sagen, du darfst halt dein Geld nicht mehr für Flugtickets ausgeben oder für Benzin oder, ja, und wenn du uns weiter auf die Nerven gehst, auch nicht mehr für Stiefel, dann kommst du auch nicht mehr aus dem Haus. Ja, also das heißt, das Geld kann programmiert werden, es kann aber auch jederzeit eingezogen werden, denn es befindet sich ja nicht mehr in meinem Portemonnaie. Es befindet sich ein elektronischer Spiegel dieses Geldes auf meiner Karte. Aber das Geld selbst befindet sich in einer Serveranlage bei der EZB. Und wenn es bewegt wird, dann wird es von einer Datenbankzelle in eine andere Datenbankzelle geschoben. Ja, das, was ich auf meiner Wallet sehe, ist nur ein Spiegelbild dessen, was dort vorhanden ist. Das heißt also, wenn jetzt die EZB sagt, wir nehmen jetzt die Hälfte weg, oder die Steuer macht es ja schon, aber die EZB will auch noch die andere Hälfte wegnehmen, weil er ist ein böser Bube, den mögen wir nicht, das ist ein Dissident, dann kann sie das machen. Das ist ein Knopfdruck und das Geld ist einfach eingezogen und dann wird kurze Zeit später auf meinem Spiegelbild, also eine logische Sekunde, in der gleichen logischen Sekunde eigentlich schon, später auf dem Spiegelbild meiner Wallet wird dann dieses Geld auf Null gesetzt. Ist dann einfach nicht mehr da und dann stelle ich fest, dass es gar nicht mein Geld ist, sondern dass die EZB mir nur geliehen hat. Und jetzt überlegen wir uns, wenn das so programmierbar ist, wie verknüpfen wir das mit der Datenbank für Bösewichte? Die Datenbank für Bösewichte, das ist im Grunde genommen das Social Scoring System, das wir heute in China schon haben, wo wir alle dann bewertet und geratet werden hinsichtlich unserer sozialen Kompetenz, sagen wir mal so. Ja, das heißt also, wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, dann kriege ich Abzüge. Wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, kriege ich noch mehr Abzüge. Wenn ich meine Schwiegereltern nicht regelmäßig besuche, dann kriege ich auch Abzüge. Und wenn ich meine Eltern nicht pflege, wenn sie mal alt sind, kriege ich auch Abzüge. Also das ist, und wenn ich die Partei kritisiere, da kriege ich natürlich die allermeisten Abzüge. Wenn ich die Partei aber lobe, dann kriege ich Zuschläge. Dann kriege ich also was gut geschrieben auf diesem Social Credit Score. Und so wird mein gesamtes Verhalten, wird also dann in diesen Social Credit Score übersetzt und natürlich in diesem rot-grün-sozialistischen Deutschland, besten Deutschland in unserer Demokratie, da wird dann geguckt, was sagt er denn so? Gendert er brav? Glaubt er an den Klimawandel? Ist er ganz vorne dabei, wenn es gegen die Russen geht? Hat er auch brav sich 20 Mal boostern lassen mit der Corona-Impfung? Oder hat er vielleicht sogar böserweise die Maske nicht getragen, als sie hätte tragen sollen? Ist sein Kind in der Schule dadurch aufgefallen, dass es missliebige Meinungen geäußert hat über Migration, ja, oder über andere politische Themen, die off-limits sind für den mündigen Bürger dieser besten Demokratie, die wir je hatten. Also all das wird dann erfasst und das wird dann in meinen Social Credit Score übersetzt und danach entscheidet dann eine EZB, ganz freihändig, da werden irgendwelche Gesetze dafür schon geschaffen werden, ob ich mein Geld noch ausgeben darf. Und wenn ja, wofür? Ob ich noch Gold kaufen darf zum Beispiel oder Silber oder ob ich in Urlaub darf oder ob mein Kind auf eine Privatschule gehen darf oder. Das heißt also, ich habe hier nicht nur die totale Transparenz und die totale Erfassung meiner persönlichen Nutzenfunktion, meiner Präferenzen durch den Staat, sondern ich habe auch noch die totale Tyrannei über mein gesamtes ökonomisches Leben zu erdulden. Und deswegen halte ich diese Kombination für brandgefährlich, zumal sie ja jetzt verbunden wird mit anderen Maßnahmen. Vermögensregister, ja, da wird schon mal festgelegt, ob ich ein böser Bube bin. Zum Beispiel, wenn ich viele Immobilien habe, dann bin ich wahrscheinlich Vermieter, da bin ich schon mal böse. Ja, da also vor deutschen Gerichten ist ja zum Beispiel der Vermieter per se ein schlechter Mensch. Ja, das können wir, das ist, sonst wäre die Rechtsprechung in Mietsachen nicht zu erklären, wenn das nicht so wäre. Wenn also der Vermieter nicht von vornherein einen Malus hätte, wenn er vor Gericht kommt. Wenn ich also, denn das kann dann auch beim, mein Vermögensregister kann dann auch genutzt werden, um zu gucken, habe ich in die falschen Dinge investiert? Habe ich in Kohleminen in Australien investiert, statt in Solarzellenhersteller in Buxtehude? Ja, habe ich in Gold investiert statt in Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland, die sicherste Anlage seit Adam und Eva. Ja, habe ich in früher wäre ich bestraft worden, wenn ich in Rüstung investiert hätte. Jetzt werde ich aber belohnt, wenn ich in Rüstung investiere. Ja, also so einfach ist die Welt aus deren Sicht und natürlich auch so flexibel. Es wird nach den Bedürfnissen der herrschenden politischen Klasse, wird das dann regelmäßig täglich neu angeflanscht. Und wenn ich wissen will, wie ich mich korrekt verhalten muss, das ist ganz einfach, da muss ich nur 24 Stunden am Tag öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen. Also schon sind alle Katzen im Sack.
Ja, Vermögensregister, Sie haben schon angesprochen, das wollte ich mit auch besprechen. Ich würde auch gern so aus der Adlerperspektive dieses Thema betrachten, weil der digitale Euro, wenn wir es ja einzeln auch betrachten, dann sieht man ja schon, okay, da gibt es besorgniserregende Themen. Wenn man aber sieht, es gibt ja mehrere interessante und besorgniserregende Themen, wenn man das alles dann noch verbindet, was wir heute machen werden, dann sieht man, oh hoppla, da ist möglicherweise ein Muster, unabhängig davon, ob das jetzt wirklich geplant ist oder nicht, möchte ich mir jetzt mal außen vor lassen. Aber die Politik hat immer wieder gezeigt, gerade mittel- und langfristig, dass Dinge getan werden, die dann einfach darauf aufbauen, wie zum Beispiel Programmierbarkeit, würde am Anfang vermutlich nicht mit dabei sein. Aber wenn sie eingefügt werden kann, ja, dann gibt es vielleicht dann irgendwelche Krisen zum Beispiel, weil ja gerade auch Deutschland muss ja das Weltwetter retten. Und dann auf einmal werden dann bestimmte Maßnahmen gemacht, die halt vorher nie geplant waren, aber dann wegen der Sondersituation. Das ist natürlich das Gefährliche dabei. Und wer kontrolliert das Ganze? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Bewusstsein haben, deswegen auch gerne diese Informationen teilen und weitergeben, weil ansonsten haben wir vielleicht demnächst eine dystopische Welt, die wir ansonsten nur aus Science-Fiction-Thriller alle sehr, sehr gut kennen. Also von dem her, Vermögensregister, dort soll ja alles gesammelt werden, was, es gilt jetzt auch speziell für die EU, was wir ja wie, wo haben, besitzen, ja, was Lieschen Müller da irgendwo hat, weil sie könnte ja terroristische Aktivitäten zum Beispiel decken. Und deswegen gibt es da so einen Generalverdacht und alles soll zentralisiert, was wir ja im Übrigen ansonsten auch sehr, sehr gut im Sozialismus ja kennen, da ist auch alles schön zentralisiert, gesammelt und ja eine neue Kontrollsuperbehörde. Ja, also welchen Stand haben wir da? Und das, die fängt ja bereits das Arbeiten an und es wird zentralisiert. Das ist ja alles bereits im Gange. Wie ist Ihr Stand?
Also vielleicht ganz kurz vorweg, nur weil Sie gesagt haben, Programmierbarkeit kommt vielleicht später. Nein, die kommt nicht später, die ist schon drin. Also es ist von Anfang an programmierbar gestaltet worden, dieses Geld. Die einzige Frage ist, für welche Art von Programmen und Eingriffen man es dann nutzt. Das wird dann später kommen. Aber die technologischen Voraussetzungen für die Programmierung des Geldes sind bei der Entwicklung jetzt schon mit reingeflossen. Und Frau Lagarde hat es ja auch, als sie auf einen russischen Prankster reingefallen ist, den sie für einen Vertrauten von Präsident Zelensky hielt, zugegeben in einem berühmten Video. Sie formulierte es so, we have to have control. Ja, also es ist, und aus diesen Worten entnehme ich auch, dass es nicht Zufall ist und dass es nicht irgendwie, ja quasi, man macht dieses, man macht jenes, aber man sieht selbst nicht, was man da zusammenbaut. Nein, 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 ich glaube, diese Leute wissen genau, was sie da zusammenbauen und sie sind bösartig. Und sie haben einen bösartigen Plan, der unsere finanzielle Versklavung beinhaltet. Ja, und dass Frau Lagarde da nicht aus der Reihe tanzen würde bei diesem Plan, das ist von Anfang an klar gewesen, deswegen hat sie ja den Job. Frau Lagarde tanzt seit ihrer Jugend schon nicht aus der Reihe, deswegen war sie ja in der französischen Nationalmannschaft der Synchronschwimmer dabei. Ja, also da bin ich maximal skeptisch. Und wenn man jetzt also sich anschaut, ja auch diese Behörde, die kommt ja nach Frankfurt. Das ist ja so, wie die meisten finanziellen Unterdrückungsbehörden anscheinend in Frankfurt angesammelt werden. Im Dunstkreis der EZB, auch die Bankaufsicht, die Europäische Bankaufsicht ist ja auch so ein Tier, ja, das unfähig ist, Krisen vorauszuerkennen, aber durchaus fähig, den Banken bürokratisch das Leben zur Hölle zu machen, ja. Und ihnen dann natürlich die Macht hat, überall rein zu regieren und Kosten ohne Ende zu verursachen und das ja auch macht. Und jetzt diese neue Behörde, die wird versuchen, den europäischen Bürger der totalen vermögenstechnischen Transparenz zu unterwerfen. Ganz ohne Frage wird sie das versuchen.
Jetzt brauchen wir dazu ja auch etwas, damit es miteinander vielleicht ja verknüpft werden könnte. Und da ist ja sehr, sehr spannend, wenn wir uns anschauen. Digitale Identität, sie wird in der EU vorangebracht, soll verpflichtend werden, so damit jeder Bürger endlich ja auch seine digitale Identität bekommt. Jetzt könnte man ja meinen, ja gut, jetzt habe ich ja, ich habe also eh einen Reisepass, ich habe also eh schon eine Nummer. Also was ist jetzt der Unterschied? Aber da sind wir ja genau an diesem Punkt, dass all diese Dinge miteinander verknüpft werden können und auch nochmal weiter zentralisiert werden. Also wie sehen Sie dieses Thema digitale Identität und sind Sie ein großer Fan davon oder vielleicht eher weniger?
Überhaupt kein Fan davon und es wird uns verkauft unter der Vorspiegelung der Vision, dass dann die Services des Staates für uns besser werden. Wir haben dem Staat aber in den vergangenen 50 Jahren immer mehr Übergriffigkeit erlaubt und die Services des Staates sind immer schlechter geworden dabei. Das heißt, es ist überhaupt nicht zu erwarten, dass wenn wir dem Staat mehr Daten und mehr Geld geben, dass dann seine Dienstleistung für uns Bürger besser wird. Das Gegenteil ist ja der Fall. Empirisch beobachtbar, speziell in Deutschland. Noch nie hatte der Staat mehr Daten von uns und mehr Personal. Ja, jetzt wieder 100.000 mehr dieses Jahr auf, ich glaube, 5,2 Millionen Staatsbedienstete kommen mittlerweile in Deutschland. Ein riesiges Heer von Staatsbediensteten, die nichts produzieren und die auch nicht in der Lage sind, das zu produzieren, was früher ganz selbstverständlich war. Wenn ich als Jugendlicher in meinem kleinen Heimatort ins Rathaus gegangen bin und ein und einen Personalausweis gebraucht habe, dann habe ich den innerhalb von einer Woche gehabt. Ja, heute brauche ich dafür, keine Ahnung, 8 Wochen, damit ich einen Bescheid kriege, dass es noch 8 Wochen dauert. Und ich habe dann 120 oder 150 Euro bezahlt. Und für jeden kleinen Kleckerles-Kram nimmt der Staat nochmal Gebühren, ja, obwohl ich ihn eigentlich mit meinen Steuern schon durchfinanziert habe bis zur Halskrause. Er kriegt den Hals nicht voll. Natürlich, warum? Weil er korrupt alles verschwendet und verteilt und abgreift. Und die digitale Identität, die soll nicht eingeführt werden, um die Servicequalität des Staates zu verbessern. Das wäre ja noch schöner. Die soll eingeführt werden, um uns besser überwachen zu können. Und zwar total. Das wird dann in alle biometrischen Bereiche reingehen. Das wird Gesichtserkennung geben, das wird Fingerabdruckerkennung geben, das wird Iriserkennung geben, das wird Ohrerkennung geben. Das wird also selbst an der Art zu gehen und zu stehen, kann man ja Menschen eindeutig identifizieren. Also die Dynamik des Gangwerks eines Menschen ist so einmalig wie ein Fingerabdruck. Ja? Das wird also eine totale biometrische Erfassung sein. Und diese totale biometrische Erfassung, die wird dann verknüpft mit all diesen anderen Daten, mit den Finanzdaten, mit unseren Reisedaten, mit unserer Präsenz an irgendeinem Ort, ja. Und wiederum bedeutet eine totale Kontrolle unserer Bewegungen und natürlich auch die jederzeitige Zugriffsmöglichkeit des Staates in unser Leben hinein, ja. Und also ich will in so einer Dystopie nicht leben.
Ja, der Punkt ist, wir sind durchaus auf diesem Weg dorthin mehr und mehr. Mich würde auch Ihre Meinung interessieren, weil wenn wir uns über eine totale Datenerfassung unterhalten, dann kommen wir an einem internationalen Megakonzern hier gar nicht vorbei, und zwar an Palantir, die ja sowohl von den US-Bürgern, das ist ein US-Unternehmen, extrem viele Daten sammeln, alles, was sie, ich sag mal, hier bekommen können, oder aber auch eben von jedem Menschen weltweit, und es dort bereits ein umfassendes Profil gibt. Also was passiert in so einem Konzern und wie ist das Ganze zu bewerten?
Also vor Palantir habe ich ehrlich gesagt weniger Angst als vor dem neuen Gesetz, was jetzt gerade in der EU gemacht wird, nämlich dass der Staat unsere Daten an irgendwelche NGOs weitergeben darf. Ja? NGOs, die vielleicht von der Antifa unterwandert sind und die dann mehr über mich wissen, als ich jemals irgendjemandem freiwillig eingeräumt hätte, vor allen Dingen einem nichtstaatlichen Akteur, ja, oder einer Firma, die dann versucht, mich mit ihrem Marketing zu stalken, wobei das noch die harmlose Variante ist, ja. Nein, also davor habe ich weniger Angst, wie gesagt, vor Palantir als davor, wenngleich natürlich auch klar ist, dass die ultimative Datenkrake schon der Staat ist. Und hier ist es so, dass sich die Vereinigten Staaten auch unter Trump leider in die falsche Richtung bewegen. Es liegt daran, dass der Eigentümer von Palantir, Peter, frühzeitig verstanden hat, auch zu den Republikanern die richtigen Drähte aufzubauen, und dass er sich in dem Streit der US-Geheimdienste, nämlich FBI und CIA auf der einen und Militärgeheimdienste und NSA auf der anderen Seite, auf die richtige Seite geschlagen hat, rechtzeitig. Ja? Aber das ändert nichts daran, dass auch diese Datenkrake, die im Prinzip nicht Palantir heißt, sondern die NSA und Militärgeheimdienst heißt, aber von Palantir quasi ja betrieben wird oder technologisch gestützt wird, dass die genauso gefährlich ist. Vor allen Dingen dann, wenn sie, und das ist zu erwarten, in die falschen Hände fällt. Da habe ich vielleicht zur Trump-Regierung noch ein relativ großes Vertrauen, dass die Daten nicht missbrauchen. Zur nächsten demokratischen Regierung habe ich dieses Vertrauen garantiert nicht.
Ja, wir haben immer einen heutigen Punkt, und die nächste Regierung, die kann besser sein, sie kann aber vielleicht sogar auch viel schlechter sein. Wir haben in Deutschland ja auch einen leider nicht so positiven Trend gesehen, um es mal vornehm auszudrücken. Von dem her vielleicht noch so abschließend, so diese Symbiose, weil Politik und Tech-Konzerne ja auch sehr, sehr eng verwoben sind, auch gerade in den USA. Das heißt, diese Tendenz vielleicht nicht so ganz optimal. Also was erwartet uns da zukünftig tendenziell, was können wir tun? Vielleicht fernab von auch von informieren, weil wir dieses Bewusstsein ja auch schaffen wollen durch diese Themen. Deswegen wollte ich das auch mit reingeben, dass sich die Menschen, dass die Bewusstsein haben, dass die auch wirklich mitbekommen, was passiert da draußen eigentlich.
Also ich glaube, dass wir eine Idee aufgreifen sollten, die mir mal von einer tatsächlich auf dem linken politischen Spektrum stehenden Person nahegelegt worden ist, nämlich von Ulrike Gero. Die hat mal zu mir, wir waren gemeinsam im Zug unterwegs nach Frankfurt und hatten Gelegenheit, uns einige Stunden auszutauschen. Da hat die zu mir gesagt, es gibt ein Recht auf analoges Leben. Und das ist etwas, wofür wir uns einsetzen müssen. Und da haben wir uns die ganze Zugfahrt darüber unterhalten, warum das so sei. Und sie hat auch keine großen Schwierigkeiten, mich zu überzeugen, weil ich bin ja sowieso der Datenskeptiker, was diese totale Verdatung des Menschen angeht. Aber dieses Recht auf analoges Leben, und dazu gehört auch, dass wenn ich beispielsweise sage, ich will nicht, dass der Staat von mir alles verdatet, sondern ich will, dass ich mit dem Staat in analoger Weise kommunizieren kann. Per Post, per Papier, ja, und dass er mich nicht in der Weise verdatet, dann will ich, dass das als Grundrecht aufgenommen wird in unsere verfassungsmäßige Ordnung. Ein Recht auf analoges Leben. Das ist das, was wir ultimativ haben müssen als eine Option. Das heißt nicht, dass ich nicht aus eigenen Überlegungen, mag Bequemlichkeit sein, ja, mich in Teilen auch für ein digitales Leben entscheide. Das tue ich ja auch aktuell, ja. Aber das heißt, ich habe zumindest die Möglichkeit des Opt-out. Und mit dieser Möglichkeit des Opt-out habe ich auch die Möglichkeit, mich dem Missbrauch zu entziehen. Und diese Sache, da sollte eine breite Debatte her. Da brauchen wir eine breite Debatte. Wir brauchen Initiativen und wir brauchen Gesetzesinitiativen und Petitionen und ich weiß nicht was alles, damit wir dieses Recht auf analoges Leben, wir werden wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte brauchen, aber damit wir das in unsere verfassungsmäßigen Ordnungen aufnehmen können. Naja gut, wenn es richtig knallt, schaffen wir es ja vielleicht schneller.
Auf jeden Fall, vielleicht noch an der Stelle anmerkend, einfach Bewusstsein schaffen, je bewusster die Menschen sind und eben nicht leichtfertig mit ihren Daten und mit den ganzen Entwicklungen, umso besser. Deswegen, wie gesagt, wirklich gerne gerade solche Videos weitergeben, weil ansonsten wachen wir vielleicht in einer Welt auf, wo wir nicht aufwachen wollen, in Anführungszeichen, wie wir auch in dem Film von der Matrix. Ja, und darüber hinaus vielleicht auch an der Stelle die ein oder anderen Länder und auch andere Kontinente, wo solche Entwicklungen nicht in dieser Art gibt und vielleicht lieber mehr Optionen zu haben als zu wenig, sprich Plan B, Plan C und vielleicht auch Länder, wo es einem gut gefällt, da stellen wir immer wieder Sachen vor. Edelmetalle, sei die Gold Revolution auch erwähnt, wir haben am laufenden Band auch interessante Live-Trainings dazu, wo wir auch über Geldanlage und Co. und auch über andere Länder aufklären, Links dazu gerne unterhalb von dem Video. Von dem her, ich würde es gerne noch abschließen. Ja, was sind denn vielleicht so die positiven Neuigkeiten? Was können wir tun? Was sollten wir tun, so damit eben manche Szenarien nicht Realität werden? Und wie sehen Sie auch so vielleicht so einen Aufwachprozess, einen Bewusstseinsprozess bei der Bevölkerung?
Also ich glaube, dass es in der letzten Zeit eine Menge schlechte und aber auch ein paar gute Nachrichten gegeben hat. Eine der schlechtesten Nachrichten war der Fallout zwischen Trump und Musk. Eine gute Nachricht ist, dass die beiden offensichtlich wieder im Gespräch miteinander sind und wieder on speaking terms und sich zumindest wieder ihrer gemeinsamen Verantwortung bewusst sind. Ob da wieder noch so eine dicke Freundschaft draus wird wie vorher, weiß ich nicht, aber sie arbeiten wieder an dem gemeinsamen Projekt namens Freiheit in Amerika. Und das ist eine extrem gute und wichtige Nachricht. Die zweite gute und wichtige Nachricht ist, die libertäre Revolution funktioniert. In Argentinien sehen wir doppelstelliges Wachstum jetzt, also deutlich über 10%. Und das nach einem Jahr der Reformen, schon im vierten Quartal 2024 hatten wir fast 10% Wachstum in Argentinien. Und dieser Trend scheint sich fortzusetzen. Und ich halte überhaupt nichts davon zu behaupten, dass Milei das Land an die amerikanische Finanzoligarchie verkauft hätte. Im Gegenteil, die vorher dran waren, haben es an die Oligarchie verkauft. Die Freiheit der Menschen, aus dem staatlichen Korsett auszubrechen, ist genau das Gegenteil von das Land verkaufen. Und was wir hier sehen, ist eine Revolution der Freiheit, die funktioniert. Und sie hat jetzt schon allein 1,7 Millionen Kinder aus der absoluten Armut in Argentinien rausgeholt, wie selbst die UNO diese linke Organisation einräumen musste. Und das sind nur die Kinder, die Erwachsenen, die kommen noch oben drauf. Also die Armutsquote ist von deutlich über 50 auf deutlich unter 40% gefallen. Und das innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Das Land stabilisiert sich und wird ein Datenpunkt der Freiheit werden, der ein Leuchtfeuer für die Welt darstellen wird. Das ist eine der signifikantesten Entwicklungen für mich. Die dritte gute Nachricht ist, dass auch wenn sich im Moment noch die Oligarchie, die in der Ukraine an der Macht ist, sehr wehrt, aber dieser Krieg geht zu Ende. Die Amerikaner ziehen sich zurück und die Europäer sind schlicht technologisch nicht in der Lage, die Lücke zu füllen. Punkt aus Arm. Die können schreien und meckern so laut sie wollen. Es wird nicht passieren. Dieser Krieg wird beendet werden. Entweder dadurch, dass man einen Verhandlungsfrieden erzielt, wozu man jedem nur raten kann, oder dadurch, dass der Russe den Sack zumacht, was ich nicht befürworten würde, weil das wäre das Ende der ukrainischen Staatlichkeit. Und das wäre ja auch schade, weil es gibt ja ein ukrainisches Volk. Ich glaube, hier wird am Ende sich doch die Verhandlungslösung durchsetzen, weil sie der beste Weg ist, um allen Parteien am Ende gerecht zu werden. Hätten wir schon vor 3 Jahren machen müssen, in dem richtigen Schwerpunkt setzen. Diplomatie statt Krieg war damals schon richtig, ist jetzt noch richtiger und wird sich jetzt durchsetzen. Und noch keine gute Nachricht, aber eine Hoffnung, dass eben auch der Konflikt zwischen Israel und dem Iran in hoffentlich 8 bis 10 Tagen spätestens in eine Phase eintritt, wo eine gewisse Erschöpfung der kriegführenden Parteien sich breit macht und vielleicht auch dann beide Seiten erkennen, dass Diplomatie Völker weiterführt als Gewalt.
Ja, hoffen wir, dass das Bewusstsein allgemein mehr einsetzt, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, dass die Menschheit sich immer den Schädel gegenseitig einschlägt. Ja, wir werden sehen. Langweilig wird es nicht bleiben. Wir hatten Sie ja letzte Woche auch mit zu Gast. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch noch weiterhin sehr spannende Zeiten erleben. Deswegen wichtig, da dran zu bleiben, informiert zu sein, um bessere, klügere Entscheidungen zu treffen und auch andere Menschen mitzunehmen und sich wirklich damit zu beschäftigen, was passiert da eigentlich in dieser Welt. Nicht nur für die eigenen Finanzen, das Thema Geld, sondern auch für die Freiheit, auch für die Sicherheit von einem selber, von der Familie und Co. Lieber Dr. Krall, schön, dass Sie mit dabei waren, heute nochmal im Interview. Wir werden es zu Beginn der Zeit, denke ich, wie üblich auch wieder updaten. War wieder sehr spannend, Ihre Ansichten zu hören. Und ich bin mir sicher, dass wir viele Menschen auch sensibilisieren können für die einen oder anderen Themen. Also vielen herzlichen Dank nach Mallorca und gerne bis bald.
War mir wie immer ein Vergnügen und ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.